Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Bevor wir in den heutigen Fall kommen und gehen, habe ich ja schon mal in den anderen Folgen und diesen Killer-Update-Folgen angekündigt, dass die Shaki euch was zu sagen hat. Und das macht sie heute.
Genau, du hast ja schon ein bisschen angeteasert, dass es ja einen Grund gibt, warum ihr mich jetzt nicht mehr ganz so oft und regelmäßig hört. Und zwar bin ich in freudiger Erwartung, wie man so schön sagt. Also tatsächlich bin ich genau ab heute, jetzt im 6. Monat, schwanger und habe auch ein bisschen unterschätzt, wie anstrengend das sein kann und dass das dann doch nicht so ganz spurlos an einem vorübergeht und habe mich da jetzt ein bisschen zurückgenommen und rausgenommen, aber ich bin weiterhin dabei. Wir hätten eigentlich auch vor, dass wir dann ein bisschen Folgen vorproduzieren, auch dann für die Zeit, wenn ich mit anderen Dingen beschäftigt bin. Und genau, also ich bleibe dabei, aber halt ein bisschen in einer angepassten Form.
Ja, und ich hoffe mal, unsere ganze Fanbase versteht das. Natürlich verstehen die das, die sind cool. Und ich freue mich so. Ich freue mich so irre.
Ich habe mir
für dich und auch für mich, weil ich werde Tante.
Ich habe mir gedacht, ich mache uns einfach noch so einen dritten Host. Den backe ich mir jetzt selbst.
Ja. Das ist perfekt. Dein kleines Baby kommt auf die Welt und kriegt direkt ein Mikrofon
in die Hand. Ja. Genau. Ja. So viel dazu.
Das ist der Grund, warum die Shaki nicht mehr ganz so oft dabei ist und warum wir jede zweite Folge nur gemeinsam machen.
Genau.
Ja.
Gut.
Wie üblich würde ich sagen, wir gehen von A bis Z. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Wir sind jetzt beim Buchstaben Y und da gibt es auf Deutsch natürlich auch wieder kein Land. Aber ein Zufallsgenerator hat das Land Jemen ausgespuckt, denn im Englischen schreibt man das mit Y. Also gibt es heute das Land Jemen.
Genau, und ich habe wieder Fakten. Beziehungsweise habe ich heute eine Geschichte mitgebracht. Ich bin immer noch ein bisschen so in diesem Halloween-Vibe drin, muss ich sagen. Und ja, deswegen gibt es da so ein bisschen eine passende Geschichte dazu.
Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Liebe Sina, stell dir vor, in einer mondlosen Nacht wanderst du allein durch die Weite der jemenitischen Wüste im abgelegenen Al-Mahra-Gebiet, wo der Sand den Himmel zu verschlucken scheint und der Wind lautlos über die Dünen zieht. Der Boden knirscht unter deinen Schuhen. Jedes Geräusch hallt in der Stille nach, als würdest du durch das Herz einer verlassenen Welt schreiten. Ein leises Flattern, vielleicht von Fledermäusen oder Vögeln, bricht plötzlich durch die Nacht. Und ein Hauch von etwas Fauligem steigt in deine Nase. Ein Geruch, der dich frösteln lässt, ohne dass du weißt, warum. Dein Handy zeigt kein Signal. Und die Luft scheint dichter zu werden, fast elektrisch. Ein alter Mann aus dem nahegelegenen Dorf hatte dich gewarnt. Schrei nicht dort unten, das Loch hört dich. Und als du endlich den Rand erreichst, öffnet sich vor dir ein Abgrund, so dunkel und unergründlich, dass du für einen Moment glaubst, in das Auge der Erde zu blicken. Du erkennst keinen Boden, kein Licht, nur Schwärze, die alles zu verschlingen scheint. In diesem Moment begreifst du, warum die Menschen hier seit Jahrhunderten flüstern, dass in dieser Tiefe etwas lebt. etwas, das älter ist als die Menschheit selbst. Sie nennen diesen Ort Bir Bahut, den Brunnen der Hölle. Tief im Osten des Jemen liegt er, verborgen zwischen kargen Hügeln und scharfkantigen Felsen, ein kreisrundes Loch im Boden, etwa 30 Meter breit, so perfekt geformt, als hätte eine höhere Macht selbst es gebohrt. Schätzungen zufolge reicht der Schacht bis zu 300 Meter in die Tiefe und Geologen vermuten, dass er Millionen Jahre alt ist. Doch so faszinierend diese Zahlen auch klingen, sie erklären nicht, warum dieser Ort seit Generationen als verflucht gilt. Die Legenden erzählen, dass in seinem Inneren die Dschinn, die uralten Geisterwesen des Islam, gefangen seien, gebannt von Gott selbst, um dort bis zum Ende der Zeit zu verweilen. Manche sagen, der Brunnen sei ein Tor zur Unterwelt, eine Art Zwischenreich, in dem verlorene Seelen hausen. Andere glauben, ein König der Vorzeit habe hier versucht, die Dschinn in Ketten zu legen, um ihre Macht zu beherrschen. Doch sie hätten sich gegen ihn gewandt und ihn in die Tiefe gerissen. Es heißt, wer sich dem Brunnen zu sehr nähert, spüre einen unsichtbaren Druck, als würde die Luft selbst schwerer werden. Und manche berichten, sie hätten Stimmen aus der Tiefe gehört. Ein alter Spruch aus der Region lautet: Wer in den Brunnen ruft, ruft die Dunkelheit in sein eigenes Herz. Und tatsächlich, viele meiden diesen Ort. Nomaden umgehen ihn in weiten Bogen. Und selbst Tiere scheinen sich fernzuhalten. Die Stille dort ist unheimlich, von einer Dichte, die fast körperlich wirkt, als hielte die Welt den Atem an. Im Jahr 2021 wagte eine Gruppe jemenitischer Höhlenforscher das Undenkbare. Sie seilten sich in den Brunnen von Bahut ab, als erste Menschen überhaupt. Mit Kameras, Helmen und Sauerstoffgeräten drangen sie in die Dunkelheit vor. Was sie fanden, war faszinierend und beunruhigend zugleich. Ungewöhnliche Kalkformationen, tote Vögel, Schlangenreste und Wasser am Grund. Keine Dämonen, keine Stimmen. Und doch, sagte der Expeditionsleiter später, da unten ist es so still, dass du glaubst, die Erde hält den Atem an. Vielleicht ist der Brunnen also nur ein geologisches Wunder, ein uralter Einsturzrichter, geschaffen durch Naturkräfte, die wir längst verstehen. Oder vielleicht ist er etwas anderes, ein Ort, an dem die Grenze zwischen Legende und Wirklichkeit verschwimmt, wo uralte Ängste in den Schatten überdauern. Denn eines ist sicher, in dieser Wüste, fernab jeder Straße, flüstert der Wind immer noch von dem Loch, das die Menschen den Eingang zur Hölle nennen. Und manchmal, wenn die Nacht mondlos ist und der Sand still liegt, will man meinen, aus der Tiefe ein leises Raunen zu hören, so als würde dort unten etwas warten. Ja!
Cool.
Ich habe dir da ein Foto mitgebracht. Ich hoffe, warte mal, ich drehe dich da um. Siehst du das?
Holy shit,
also
ja.
Das sieht wirklich aus, als hätte jemand mit einem gigantischen, riesigen Bohrer da ein Loch reingebohrt. Das ist richtig
irre.
Schräg, ja.
Mich wundert es ja, dass es tatsächlich, keine Ahnung, wie viele Jahrhunderte gedauert hat, bis da mal jemand runter ist.
Ja.
Bei 2021, das war jetzt
ja, ich dachte mir das auch so, dass da das erste Mal sich, also wahrscheinlich haben sich da schon Menschen vorher auch mal abgeseilt und so. Aber ich glaube, da war das wirklich so das erste Mal, dass da so eine richtige Expedition mit allem drum und dran und dass die da runter sind und sich das angeschaut haben. Ich glaube, der Jemen ist auch so ein Land, wo man noch so Respekt vor solchen Legenden und Geschichten hat. Und also wie meine...
Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass das vielleicht der Grund
war. Und
wenn
da wirklich so, wenn man da sagt, ja, da leben die Dschinn und so, dass man das dann wirklich meidet und sich dann echt keiner traut, irgendwie da runter zu gehen. Also ich würde es auch nicht machen.
Ja und nein. Also ich würde es gern selber sehen, aber ich finde so alles, was so Höhlenforschung ist, einfach unfassbar gruselig. Ja. Und egal, wann ich mir so Videos von denen ansehe, die was denn irgendwelche Höhlen kriechen und dann enge Schächte durchqueren, wo ich mir denke,
ganz
Alter,
schlimm.
Komm, lass doch gut sein, egal was da unten ist, lass es da ruhen, ja, und fertig. Aber
neugierig wäre ich
bei
schon.
Bei so einem großen Loch, weißt du, da habe ich, glaube ich, nicht so... Und wenn es zu eng wird, dann gehe ich halt wieder.
Ja.
Ey, ja, danke für den Fact, der war cool. Okay, dann kommen wir zum Fall. Kill around the world. Heute geht es um einen Fall. Also es gab mehrere Fälle, die ich auswählen hätte können. Einige waren moralisch auch etwas schwerer. Andere wiederum klangen ganz verrückt. Aber ich dachte mir, wir hatten schon lange keinen Serienmörder mehr.
Das stimmt.
Deshalb, liebe Shaki und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Ripper von Sana. Die jemenitische Hauptstadt Sana, eine Stadt, deren Lehmtürme Jahrtausende alte Geschichten flüstern, sah sich Ende der 1990er Jahre einem modernen, albtraumhaften Horror gegenüber. Dieser Schrecken begann nicht mit einem lauten Knall in den alten Gassen, sondern schlich sich leise und perfide in den vermeintlich sichersten Ort der Stadt, die Universität Sana. Eigentlich ein Zentrum des Lernens und der Hoffnung, wurde der Campus zum Schauplatz einer Serie brutaler Morde, die das Fundament der lokalen Gemeinschaft zutiefst erschütterte. Monatelang herrschte eine beunruhigende Stille, nur unterbrochen von den besorgten Fragen von Eltern und Kommilitonen. Junge Frauen, vor allem Medizinstudentinnen, verschwanden spurlos, mitten aus ihrem Studium gerissen. Die Behörden jedoch schienen diese vermissten Fälle lange Zeit nicht als zusammenhängend oder als dringende Bedrohung behandeln zu wollen. Diese trügerische Stille zerbrach jedoch auf schreckliche Weise im Mai 2000. Auf dem Gelände der Universität, unweit der medizinischen Fakultät, machte die Polizei einen entsetzlichen Fund. Die verstümmelten Leichen von mindestens zwei jungen Frauen. Der Fundort war nicht nur schockierend, sondern beinahe zynisch gewählt. In unmittelbarer Nähe zur Leichenhalle der medizinischen Fakultät. Dieser schreckliche Tag im Mai war der Funke, der die jahrelange, schwelende, unsichtbare Angst zur offenen Hysterie werden ließ. Die unmittelbare Nähe zum Ort, an dem Lehren und Heilen im Vordergrund stehen sollte, verstärkte das Gefühl des Verrats und der institutionellen Nachlässigkeit. Die Gemeinschaft erkannte, der Mörder war nicht nur unter ihnen, er operierte aus dem Herzen ihrer angesehensten Bildungseinrichtung heraus. Es war der Moment, in dem der unbekannte Täter einen Namen erhielt. Der Sana Ripper. Obwohl die anfänglichen Geständnisse auf eine weitaus höhere Zahl hindeuteten, konzentrierte sich der Prozess auf die Morde an zwei spezifischen Studentinnen, deren Leben viel zu früh ausgelöscht wurden. Das erste Opfer war Hosen Ahmad Atia. Und es tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche, ich bin mir ganz sicher, es ist falsch. Sie war eine jemenitische Studentin, deren Ermordung auf das Jahr 1995 datiert wurde. 4 Jahre später folgte der Mord an Zainab Saud Aziz, einer irakischen Studentin, die im Dezember 1999 getötet wurde. Dass zwischen dem ersten verurteilten Mord und dem Beginn der intensiven polizeilichen Ermittlungen, die zur Festnahme im Mai 2000 führten, ganze 5 Jahre vergingen, deutete auf eine massive Ermittlungslücke und ein gravierendes institutionelles Versagen hin. Die vorliegenden Informationen legen nahe, dass die lokalen Behörden und die Universitätsleitung die anfänglichen Verschwinden oder Morde entweder unzureichend untersuchten oder die Fälle nicht miteinander in Verbindung brachten. Erst als die Beweislage im Mai 2000 durch den Fund von mindestens 2 verstümmelten Leichen zu eklatant wurde, konnte der öffentliche Druck nicht länger ignoriert werden, was die späte und reaktive Polizeiarbeit erklärt. Nach der Entdeckung der Leichen im Mai 2000, die Universität in den Fokus nationaler und internationaler Aufmerksamkeit rückte, begannen die Ermittlungen unter immensem Druck. Die Polizei handelte schnell und verhaftete Mohammed Adam Omar Ishaq, nur 2 Tage nach dem Fund der Leichen im Mai 2000. Omar, geboren 1952 im Sudan, war zu diesem Zeitpunkt als Leichenhausassistent an der medizinischen Fakultät der Universität Sanaa angestellt. Obwohl die Polizei offiziell schnell agierte, war der entscheidende Wendepunkt in den Ermittlungen nicht ein forensischer Durchbruch, sondern die Hartnäckigkeit einer Privatperson. Die entscheidende Spur, die die Behörden auf Omar aufmerksam machte, kam von einer entschlossenen Mutter. Obwohl Details über die Art und Weise, wie diese Mutter ihn der Polizei meldete, in den öffentlich zugänglichen Informationen fehlen, unterstreicht dies die Vermutung, dass die formellen Ermittlungsstrukturen entweder unwillig oder unfähig waren, die komplexen Fälle von verschwundenen Studentinnen zu lösen. Die Rolle dieser einzelnen, hartnäckigen Frau hebt somit das Versagen der offiziellen Institutionen hervor, die Täter innerhalb ihrer eigenen Mauern früher zu identifizieren. Und wie gesagt, ich konnte nicht rausfinden, was die Mutter gesagt hat oder was sie gemacht hat. Ich habe allerdings die Vermutung, dass eine der verschwundenen Frauen eventuell irgendwie Verdacht geschöpft hat und gesagt hat, hey, ihr geht jemand nach, ihr lauert wer auf.
Ja.
Irgendwie sowas, weil ansonsten woher hätte die Mutter das wissen sollen?
Ja.
Omar nutzte seine Position innerhalb der Leichenhalle aus, an einem Ort, der normalerweise respektiert und gemieden wird, um seine Opfer zu isolieren. Sein Modus operandi war perfide und einfach. Er lockte weibliche Medizinstudentinnen unter dem Vorwand, ihnen bei ihren Studien oder der Durchführung von Autopsien zu assistieren, in die Leichenhalle. Dort angekommen, griff er die Frauen brutal an, vergewaltigte sie und ermordete sie.
Also wie...
Unmittelbar nach seiner Festnahme...
Wie gruselig ist auch dieser ganze Schauplatz, also dass er da in... Das macht es irgendwie noch viel perfider und absurder, oder? Finde ich.
Ja, Mord in der Leichenhalle.
Also das, wie in einem Horrorfilm. Oh Gott.
Unmittelbar nach seiner Festnahme lieferte Mohammed Adam Omar ein Geständnis, dessen Umfang die Öffentlichkeit schockierte und die Ermittler vor ein logistisches Rätsel stellte. Er gab zunächst zu, bis zu 16 Frauen im Jemen getötet zu haben. Noch dramatischer wurde es, als er sein Geständnis auf eine unfassbare Gesamtzahl von 51 Opfern erweiterte, wobei seine Verbrecherserie möglicherweise bereits 1975 begonnen hatte und sich über mehrere Länder in der arabischen Welt und Afrika streckte, darunter Sudan, Kuwait, Tschad, Libanon, Jordanien und die Zentralafrikanische Republik. Boah. Zusätzlich zu den Morden erhob Omar schwerwiegende Anschuldigungen, die den Fall von einem individuellen Serientäterdelikt zu einem weitreichenden Skandal ausweiteten. Er behauptete, in einem lukrativen Handel mit Körperteilen verwickelt zu sein, an dem auch Mitglieder der Universitätsfakultät beteiligt waren. Omar gab an, Leichenteile verkauft zu haben, Knochen als Andenken behalten zu haben und die sterblichen Überreste seiner Opfer in der Kanalisation oder auf dem Universitätsgelände entsorgt zu haben. Er behauptete auch, seine Daten auf Video festgehalten zu haben. Diese Anschuldigungen des Organhandels erschütterten die jemenitische Gesellschaft bis ins Mark. Die Reaktion war unmittelbar und heftig. Tausende von Studenten strömten auf die Straßen, forderten Omars sofortige Hinrichtung und stellten die Verantwortlichkeit der Universität in Frage. Die Regierung des Jemen reagierte auf diesen öffentlichen Aufruf mit bemerkenswerter Schnelligkeit und Härte, lange bevor die Anschuldigungen gerichtlich bewiesen waren. Der Premierminister suspendierte den Dekan der medizinischen Fakultät und seinen Stellvertreter und entließ den Sicherheitschef der Universität. Die sofortige Entlassung hochrangiger Beamten nach Omars Geständnis deutete darauf hin, dass die Regierung verzweifelt versuchte, die öffentliche Wut zu kanalisieren und den Eindruck zu erwecken, sie würde hart gegen Korruption und institutionelles Versagen vorgehen. Diese schnelle administrative Säuberung diente als politisches Manöver, das Omar effektiv als den alleinigen Sündenbock für einen mutmaßlich viel größeren, in der Elite verwurzelten Skandal zu positionieren. Um Mohammed Adam Omar, den sogenannten Sana Ripper, zu verstehen, muss man die Diskrepanzen zwischen seiner öffentlichen Darstellung, seinen eigenen Behauptungen und den spärlichen Fakten über seinen Hintergrund beleuchten. Mohammed Adam Omar Ishaq wurde 1952 im Sudan geboren. Er war zunächst mit einer Sudanesin verheiratet und hatte zwei Kinder, ließ sich aber später scheiden. Er heiratete später eine jemenitische Frau. Das zentrale Narrativ, das Omar selbst zur Erklärung seiner Taten lieferte, war ein Kindheitstrauma. Im Alter von 7 Jahren wurde er Zeuge, wie sein Vater den Liebhaber seiner Mutter ermordete, eine Bestrafung für deren Ehebruch. Omar behauptete, dieses schockierende Ereignis habe dazu geführt, dass er Frauen nie wieder trauen konnte. Obwohl dies ein klassisches, oft von Serienmördern selbst konstruiertes narratives Element zur Rechtfertigung oder Erklärung pathologischer Abneigung ist, bleibt es ein unbestätigter, selbstberichteter Aspekt seines Profils. Die Umstände von Omars Anstellung an der Universität Sanaa sind besonders aufschlussreich für die systematischen Probleme, die den Fall begleiten. Omar wurde ursprünglich als hochqualifizierter Assistent präsentiert, der jahrzehntelang Erfahrung in verschiedenen Ländern im Nahen Osten und Afrika gesammelt hatte. Diese professionelle Fassade war jedoch eine Lüge. Ein offizielles Schreiben des sudanesischen Innenministeriums widerlegte die Behauptungen über Omars medizinische Expertise. Er stellte klar, dass Omar in seiner Heimat nie in diesem Bereich tätig war. Stattdessen war er als Wächter, Reiniger und Totengräber auf einem Friedhof in Khartoum beschäftigt gewesen. Diese Tatsache, dass Omar gefälschte Referenzen besaß, aber dennoch Zugang zu einer so sensiblen universitären Einrichtung erhielt, spricht Bände über die Korruption und Nachlässigkeit, die an der Universität Sanaa herrschte. Ein an dem Fall beteiligter Offizier bestätigt später, dass Omars Anstellung von einem sudanesischen Professor arrangiert wurde. Dieser Professor überzeugte die medizinische Fakultät von Omars angeblich außergewöhnlicher Fähigkeit zur Durchführung von Autopsie und jahrzehntelanger Erfahrung. Ich finde es ja auch irgendwie creepy, dass er vorher als Totengräber tätig war.
Das dachte ich mir auch. Und was ich mir auch die ganze Zeit denke, so eine Universität ist für mich persönlich auch so ein Ort oder auch eine Schule, an dem ich mich eigentlich sicher fühle. Also vor allem hier in Österreich, da muss man ja auch eigentlich keine Angst haben. Und Lehrpersonen sollten ja eigentlich auch Personen sein, die man vertraut, die einem auch Sicherheit geben. Und das dann in so einem Kontext, das macht es ja auch nochmal krasser, finde ich. Und ich meine,
ja, voll, aber das ist so Vitamin B, die kannten sich wahrscheinlich irgendwie und da.
Dass diese, also ich meine, die wurden zwar alle entlassen, alles recht und gut, aber wurde dem nachgegangen, ob die da irgendwie involviert waren oder so? Oder wurden die einfach nur entlassen, um die Bevölkerung ein bisschen zu besänftigen?
Die Art und Weise, wie Omar in die Leichenhalle eingeschleust wurde, enthüllt eine tiefe Schwäche im System des Jemen. Omars Status als sudanesischer Staatsbürger ist hierbei nicht zu vernachlässigen. Berichte von Amnesty International weisen auf den Kontext der Rassendiskriminierung im Jemen hin, wo marginalisierte Gruppen wie die Muhammadschin oder ausländische Arbeiter oft in den Schatten der Gesellschaft leben. Die Kombination aus Omars gefälschten Referenzen und seiner ausländischen Herkunft, die ihm dennoch über eine private Gefälligkeit Zugang zu einem Ort verschaffte, an dem junge weibliche Medizinstudentinnen leichte Opfer wurden, deutete darauf hin, dass Omars Anstellung entweder durch extreme Nachlässigkeit oder, noch wahrscheinlicher, durch eine höhere Stelle zur Durchführung undurchsichtiger Aufgaben, wie der mutmaßliche Organhandel, gefördert wurde. Die einfache Verfügbarkeit eines marginalisierten Ausländers mit Kenntnissen im Umgang mit Leichen war ideal für kriminelle Aktivitäten, was die spätere Theorie des Sündenbocks stark untermauerte. Der Prozess gegen Mohammed Adam Omar fand in einer extrem aufgeladenen politischen und gesellschaftlichen Atmosphäre statt. Die Bevölkerung forderte Rache und eine schnelle Aburteilung. Als der Prozess begann, eskalierte die Demonstrationen. Tausende von Studenten forderten die sofortige Hinrichtung Omars. Die Staatsanwaltschaft stützte ihre Anklage maßgeblich auf Omars sensationelles Erstgeständnis von über 50 Morden, das sich über mehrere Länder erstreckte. Doch die Glaubwürdigkeit dieses Geständnisses zerfiel auf dramatische Weise. Während des Prozesses erschien eine der Frauen, deren Mord Omar im Rahmen der 16 gestandenen jemenitischen Opfer zugegeben hatte, lebend im Gerichtssaal.
Mhm.
Dieser Vorfall war ein verheerender Schlag für die Anklage und die Glaubwürdigkeit der gesamten Ermittlung. Omar widerrief daraufhin einen Großteil seines Geständnisses, sowohl die internationalen Massenmorde als auch die meisten Taten im Jemen. Infolgedessen musste die Anklage auf die beiden Morde reduziert werden, die man forensisch oder zeugenschaftlich beweisen konnte. Die Morde an Hosen Ahmad Atia und Zainab Saud Aziz. Am 19. November 2000 wurde Omar schließlich wegen Entführung, Vergewaltigung und Mord an diesen beiden Studentinnen zum Tode verurteilt. Das Urteil, das in einem Klima der politischen Hysterie und nach dem Zusammenbruch des Hauptgeständnisses erging, löste sofort internationale Besorgnis aus. Amnesty International meldete sich energisch zu Wort und veröffentlichte eine Urgent Action. Amnesty International äußerte ernste Bedenken hinsichtlich der Fairness des Gerichtsverfahrens gegen Mohamed Adam Omar. Die Organisation betonte, dass der Prozess internationalen Standards für faire Verfahren in Kapitalfällen nicht gerecht wurde. Amnesty International lehnt die Todesstrafe grundsätzlich ab, da sie die ultimative Verletzung des Rechts auf Leben darstellt. Darüber hinaus verwies Amnesty International auf den Kontext der Rassendiskriminierung. Omars Status als sudanesischer Ausländer in einem Prozess, der ohnehin schon unter massiven Mängeln litt, verstärkte die Befürchtung, dass er nicht für seine eigenen Taten, sondern auch als politisch opportuner Sündenbock instrumentalisiert wurde. Die Analyse der Ereignisse legte den Schluss nahe, dass der Prozess vorrangig der öffentlichen Befriedigung diente und weniger der Wahrheitsfindung. Ein Gerichtsverfahren, das sich auf ein Geständnis stützt, das sich als so unzuverlässig erweist, dass ein vermeintliches Opfer lebend im Gerichtssaal erscheint, ist juristisch äußerst fragil. Die Tatsache, dass die jemenitische Justiz trotz dieser erheblichen Mängel und des Widerrufs des Geständnisses schnell zur Verurteilung und zur Todesstrafe überging, und dies bei einem marginalisierten Ausländer, deutet darauf hin, dass die staatlichen Institutionen die Notwendigkeit, eine schnelle und sichtbare Rache zu liefern, über die Einhaltung internationaler juristischer Standards stellen. Die dringliche Bestrafung des Sana-Rippers war offenbar politisch wichtiger als die tiefgreifende Untersuchung der Korruptions- und Organhandelsvorwürfe, in die mutmaßlich hochrangigen Universitätsmitarbeiter verwickelt waren. Und da habe ich mir auch gedacht, der hat den Namen ja beim Geständnis erwähnt von dem Opfer, das lebend aufgetaucht ist. Kannte er die und hat einfach was gesagt, weil die das hören wollten? Oder woher, oder war es Zufall, hat der Name erfunden?
Ja, es ist total schräg, ja, weil warum sollte er einfach wahllos irgendeinen Namen nennen? Ich meine, ich will denen jetzt auch nicht irgendwie unterstellen, dass die denn, ich sag mal, hart rangenommen haben da bei der Befragung. Vielleicht hat er sich gedacht, so, er sagt jetzt einfach irgendeinen Namen, damit die dann wieder Ruhe geben sozusagen. Das könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Aber sonst kann ich es mir auch nicht erklären. Ich finde das total komisch.
Ja, das war eben mein Gedanke. Warum nennt er einen Namen, von dem er weiß, die lebt noch?
Ja.
Nach der Verurteilung im November 2000 stand Mohamed Adam Omar unter unmittelbarer Todesgefahr. Im Jemen wurden Berufungen vor dem obersten Gerichtshof in Kapitalfällen oft schnell abgelehnt und Exekutionen konnten innerhalb weniger Stunden vollzogen werden. Der Rechtsweg Omars endete abrupt. Am 20. Juni 2001 wurde das Todesurteil vollstreckt. Die Hinrichtung war ein hochgradig symbolischer öffentlicher Akt der Gerechtigkeit. Sie fand direkt vor der Universität Sana statt, an dem Ort, an dem Omar seine Verbrechen begangen hatte, und wurde vor Tausenden von Zuschauern vollzogen, darunter auch Familienmitglieder der Opfer.
Okay, sind wir wieder im Mittelalter gelandet?
Ja, ich war auch so, öffentliche Hinrichtungen, are you for real now? Ja.
Okay.
Der Tag der Exekution begann mit einer zusätzlichen Bestrafung, die Härte des jemenitischen Scharia-Gesetzes demonstrierte. Unmittelbar vor der Vollstreckung erhielt Omar 80 Peitschenhiebe, da er des Alkoholkonsums für schuldig befunden wurde. Ein Vergehen, das nach Scharia geahndet wird.
Oh Gott. Also zuerst diese Peitschenhiebe und dann die öffentliche Hinrichtung. Also what the fuck?
Ja.
Okay.
Irre. Die Methode der Exekution war das Erschießungskommando. Omar wurde zunächst mit 5 Schüssen auf die Herzgegend getroffen. Die Brutalität der Szene wird durch Berichte unterstrichen, wonach Omar sich nach den ersten Schüssen noch bewegte, woraufhin ein finaler Schuss in den Kopf gesetzt werden musste, um seinen Tod zu besiegeln. Obwohl die Familien der Opfer Zeugen der Hinrichtung waren, verhinderten Polizisten jegliche Aufzeichnungen des Ereignisses. Omars Leichnam wurde anschließend abtransportiert und an einem nicht bekannten, bekannt gegebenen Ort beerdigt. Obwohl die Hinrichtung den Fall offiziell abschloss, hielten die Kontroversen an und nährten die Skepsis gegenüber der Wahrheit. Unmittelbar nach der Vollstreckung zirkulierten in Sanaa insbesondere auf den Basaren Gerüchte, Mohammed Adam Omar sei lediglich ein einfacher Sündenbock gewesen. Diese Theorie besagte, dass Omar instrumentalisiert wurde, um einen viel weitreichenderen Skandal zu verduschen, der Sex- und Mordfälle sowie den mutmaßlichen Organhandel unter Beteiligung hochrangiger Persönlichkeiten der Gesellschaft beinhaltete. Die drastische, hochgradig sichtbare Inszenierung der Hinrichtung war ein politischer und ritueller Akt, der die Wut der Bevölkerung beruhigen sollte. Die Schnelligkeit und öffentliche Brutalität, mit der das Todesurteil an einem Ausländer vollstreckt wurde, während die tieferen Vorwürfe gegen die Elite ungeklärt blieben, dienten effektiv dazu, die Debatte zu beenden und die Aufmerksamkeit von den systemischen Problemen abzulenken. Die Haltung von Amnesty International, die die mangelnde Fairness des Prozesses betonte, verstärkte die Bedenken, dass die jemenitische Justiz in diesem Fall als Werkzeug der politischen Konfliktlösung eingesetzt wurde. Selbst unter den Angehörigen der Opfer blieben Zweifel bestehen. Die Familie von Zainab Saud Aziz äußerte öffentlichen Unglauben an Omars Tod. Der Grund dafür war ihre Empörung über die Entscheidung der jemenitischen Regierung, ihre Forderung, die Exekution zu verschieben, damit sie Zeugen sein könnten, abzulehnen. Diese Weigerung des Staates, den Forderungen der Opferfamilien in dieser symbolisch wichtigen Angelegenheit nachzukommen, nährte die Gerüchte über eine mögliche Täuschung und die anhaltende Vertuschung. Der Fall Mohammed Adam Omar des Sanaa Rippers ist weit mehr als die Geschichte eines Serienmörders. Er ist eine komplexe Fallstudie über die Zerbrechlichkeit der Gerechtigkeit unter politischem Druck, institutioneller Korruption und ethnischer Diskriminierung in einer repressiven Umgebung. Die Beweislage, die zur Verurteilung Omars führte, war von Anfang an brüchig. Geständnisse wurden massiv widerrufen, nachdem ein angebliches Opferleben dem Gericht erschien. Omar wurde schlussendlich nur für 2 Morde verurteilt, während er kurz zuvor die Tötung von 51 Personen gestanden hatte. Die Art und Weise, wie Omar, ein sudanesischer Totengräber mit gefälschten Qualifikationen, in eine sensible Position an der Universität gelangte, deutete auf schwere Korruption hin, die es ihm ermöglichte, Medizinstudentinnen ungestört anzugreifen. Die schnelle und öffentliche Hinrichtung im Juni 2001, durchgeführt unter massiven Sicherheitsvorkehrungen und nach der zusätzlichen Bestrafung des Auspeitschens, war ein Akt der politischen und gesellschaftlichen Abrechnung. Sie befriedigte die Forderung nach Rache und diente der jemenitischen Regierung als brutales Zeichen der Härte und Kontrolle in einer Zeit, in der die Anschuldigungen des Organhandels unter Beteiligung der Elite die Stabilität des Staates bedrohten. Der Fall des Sanaa Rippers bleibt ein düsteres Beispiel dafür, wie die Notwendigkeit, einen schnellen Sündenbock zu präsentieren, die internationale Forderung nach einem fairen und transparenten Gerichtsverfahren außer Kraft setzen kann und hinterlässt die bohrende Fragen über die wahren Hintergründe der Morde und die Rolle der jemenitischen Elite für immer unbeantwortet. Und das, liebe Shaki, war der Fall des Rippers von Sanaa.
Ich habe ja da so ein bisschen mitgeschrieben und ganz groß und so eingekringelt mit 3 Fragezeichen habe ich mir da aufgeschrieben, so, war er es? Weil, was ist deine Meinung dazu? Und denkst du, die haben da wirklich einen Sündenbock dahingestellt und oder war er es wirklich?
Also, die 2 Opfer, die gefunden wurden, also da gab es offensichtlich auch forensische Beweise. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das war. Was halt mir so ein riesen Fragezeichen gibt, ist, er gesteht 51 Morde. Einer davon, wissen wir, ist nicht passiert, weil die Person lebend aufgetaucht ist. Warum hat er so viele gestanden? Gibt es einige davon, die tatsächlich wahr sind? Sollte man denen nicht auf den Grund gehen? Sollte man nicht versuchen rauszufinden, sind diese Personen tatsächlich vermisst oder sind die auch alle lebend noch irgendwo unterwegs? Es wurde halt nichts aufgearbeitet in diesem Fall.
Also
man hat versucht, den ganz schnell hinzurichten und das war's.
Das stört mich auch. Also mir kommt die ganze Zeit vor, da fehlt was. Also da fehlt ganz viel irgendwie. Da wurde so viel ausgelassen, wo ich mir denke, so hey, aber da fehlt ja noch das und das und das und das hätte man noch beleuchten müssen und sich noch anschauen müssen. Und ja, so wie du sagst, das war mit den anderen 49 von 51, also ja, ja, ganz komisch.
Da wurde ganz, ganz schnell wurde die Gerichtsverhandlung durchgelassen, damit ja irgendwie der Sündenbock dastehen kann. Aber was wirklich Wahrheit ist, was wirklich passiert ist, das werden wir wohl nie erfahren. Wie gesagt,
also diese Beamten da an der Universität, die da entlassen wurden, das ist mir echt auch ein Dorn im Auge, weil ich mir denke, okay, es hatte ja einen Grund, warum die entlassen wurden. Sollte man dem nicht noch mehr nachgehen, ob die da irgendwie involviert waren?
Auch auf der einen Seite sind die vielleicht ungerecht, oder die entlassen wurden. Stimmt es mit dem Hund? Ja. Veganhandel gar nicht. Der hat ja, wie gesagt, offensichtlich hat er im Geständnis gelogen. Das heißt aber nicht, dass was es war und was es nicht war. Vielleicht war der Organhandel auch gelogen. Vielleicht wollte er sich selbst damit schützen, dass er gesagt hat, ey, aber ich wurde damit beauftragt.
Oh ja, es hinterlässt so ein ganz unrundes, ungutes Gefühl bei mir, dieser Fall. Das ist sehr unbefriedigend. Obwohl er ja eigentlich, es ist ja eigentlich kein Cold Case in dem Sinn. Also es wurde ja jemand verurteilt. Nö. Aber es hat für mich so ein Gefühl, als wäre es ein Cold Case. Als wäre da noch ganz, ganz viel unentdeckt.
Da ist auch noch ganz, ganz viel unentdeckt. Aber ich glaube, oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das so bleiben wird. Ja. Weil offensichtlich wurden da Personen geschützt. Weil sonst wäre man den anderen 49 Fällen da auf den Grund gegangen. Aber das ist man irgendwie nicht. Also,
ja.
Shaki malt da ihre Kreise aufs Papier. Shaki hat nämlich vor sich ein Block liegen. Alter Schwede. Die hat vor sich ein Block liegen und malt da ganz, ganz viele Kreise drauf, damit sie konzentriert bleiben kann.
Ich brauche das. Ich muss irgendwas mit meinen Händen machen, sonst kann ich dir nicht richtig zuhören und dann schweife ich immer so ab. Und sobald ich irgendwas nebenbei machen kann, dann bin ich aber auch voll konzentriert. Also
ja, wenn ihr mehr von uns sehen oder hören wollt, dann bitte folgt uns auf TikTok und auf Instagram. Ich weiß, da waren wir in letzter Zeit nicht ganz so aktiv. Wie gesagt, Chucky ist mitten in ihrer Schwangerschaft und ich bin mitten beim Umziehen in eine andere Stadt, in ein anderes Land. Und es ist alles ein bisschen stressig. Aber es kommen wieder kurze Reels von uns. Das wird ab nächster, übernächster Woche wieder regelmäßig werden. Und ansonsten gibt es jeden Montag von uns eine neue Folge. Sei jetzt die A bis Z oder die Freaky Fridays oder Killer Updates. Wir können euch auch schon anteasern, dass ja Staffel 1 jetzt dann bald beendet ist. Also wir sind jetzt dann beim Buchstaben Z angekommen. Und es ist so krass. Also das ist so schnell vergangen. Aber wir haben uns was Cooles überlegt für die zweite Staffel. Da wird es nicht mit Ländern weitergehen. Aber wir haben eine andere Idee und ich glaube, die wird euch auch gefallen. Aber da müsst ihr noch ein bisschen neugierig bleiben. Ja, wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.